Je früher wir anfangen, desto billiger ist es für die Volkswirtschaft. Dementsprechend ist auch wichtig, das jetzt bald zu tun. Und an der Stelle muss man auch Folgendes sagen. Da geht es nicht nur darum, ach ja, das ist irgendwann das Wasserstoffnetz vielleicht oder sowas. Da geht es ganz konkret auch darum, dass wir uns Handlungsfreiräume schaffen für die Zukunft.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ich bin heute in Berlin. Ich komme von einem parlamentarischen Abend der Initiative H2 vor Ort. Dabei geht es um den Einsatz von Wasserstoff in Verteilnetze der Kommunen vor allem. Ja, und weil wir sehr effizient sind im Sinne der Energiepolitik, haben wir uns gedacht, wir schnappen uns den Vorsitzenden von H2 vor Ort direkt mal von gestern Abend und sind am nächsten Morgen jetzt hier immer noch in Berlin und nehmen direkt einen Podcast auf dazu und wollen über das Thema von gestern Abend nochmal vertiefter sprechen. Thema ist Wasserstoff primär. Erwartungen von Politik und Gesellschaft sind riesengroß zu dem Thema. Alle glauben, sie haben einen Weg gefunden, um die Industrie vor allem vom schädlichen CO2 zu befreien. Vielleicht auch ein zweites Standbein für den Verkehr. Das Wirtschaftsministerium hofft, dass zudem noch ein neuer Wirtschaftszweig entsteht. Wofür bei dem Ganzen braucht es eigentlich das Gasverteilnetz? Sind diese Netze überhaupt einsetzbar für Wasserstoff und Biomethan? Und wenn ja, braucht es Änderungen im gesetzlichen Rahmen? Ist das überhaupt möglich im Moment? Über diese Fragen spreche ich heute mit Florian Feller, ein guter Kollege, mit dem ich viel zusammenarbeite. Er ist, wie gesagt, Vorsitzender von H2 vor Ort. Er ist Diplom-Mathematiker und ist gebürtiger Münchner, muss man vielleicht dazu sagen. Nach seinem Studium war er zunächst Unternehmensberater, ist jetzt seit 2016 schon mittlerweile bei der Energie Schwaben, war da Leiter der Unternehmensentwicklung und des Beteiligungsmanagements und ist seit 2019 jetzt schon Leiter Klimastrategie und politische Arbeit. 2020 hat er zusammen mit dem DVGW den Verteilnetzbetreiber Club oder die Initiative H2 vor Ort gegründet, Mitgründer. Der VKU ist mittlerweile auch schon seit einigen Jahren sehr eng dabei und trägt H2 vor Ort mit. Lieber Florian, freue mich, dass wir heute hier zusammen sein können.
Danke, Arndt, freue mich auch.
Florian, du bist angereist aus Augsburg, wo du ja lebst. Sag mal so, bist du eigentlich gerade öfter in Augsburg oder in Berlin?
Den Sommer über definitiv in Augsburg. Da habe ich den ganzen Tag am GTP gearbeitet, an dem Bericht. Da war nicht viel mit Reisen. Und in Berlin ist den Sommer über auch nicht viel los gewesen. Jetzt, wenn man sich den September, Oktober anschaut, diese Woche Berlin, nächste Woche Berlin, Woche drauf Brüssel, Woche drauf wieder Berlin.
Hast du eine Wohnung in Berlin eigentlich?
Nee. Ein schönes Hotel.
Ein Flatrate.
Aber momentan ist es natürlich auch ziemlich, ziemlich intensiv. Das schwankt immer sehr. Aber ich sag mal so, im Schnitt bin ich, glaube ich, schon so alle 2-3 Wochen definitiv in Berlin.
Du kommst aber aus Augsburg. Warum sollte jeder schon mal in Augsburg gewesen sein?
Mensch, ja, ist eine schöne Stadt, ja. Also ist eine alte Römerstadt, also ist sehr historisch. Auch die Fugger waren da auch ganz lang aktiv. Das ist auch der älteste Sozialwohnungsbau der Welt, glaube ich. Die Fuggerei ist dort. Das ist also ganz, ganz spannend. Also hat auch angeblich mehr Brücken als Venedig, obwohl man auch sagen muss, die Definition einer Brücke in Augsburg ist halt auch, da geht ein kurzer Weg über Wasser. Ja, also man darf jetzt da keine Gondeln erwarten, aber insgesamt schon eine wirklich sehr schöne, ja, überschaubare Stadt, hat ein sehr, sehr netter alter Stadtkern auch. Also, da hält man es gut aus, aber, und der Weg nach München ist sehr kurz.
Das ist ja, also
die halbe Stunde ICE, glaube ich, ne, also.
Weltkulturerbe auch, ne? Wenn ich richtig entsinne, die Wasserversorgung, also das ist jetzt der Wasserversorger in mir. Wir waren schon mal da im Ausschuss über die Stadtwerke Augsburg und auch die Wasserversorgung ist sehr spannend in der Stadt. Mehrere Brunnen, ein ganz alter Wasserturm, der früher die Oberstadt ist das, glaube ich, dann versorgt hat. Also wo das Wasser sozusagen runterläuft in die Stadt rein.
Beim Roten Turm, der Tor da hinten, ja genau.
Ja genau. Und diese ganzen Brunnen, die sind alle komplett Weltkulturerbe, ne?
Ich glaube schon, ja, das da hängen einige Informationstafeln dazu aus.
Okay, du bist so ganz tief in dem Energiethema drin, das ist ja auch richtig so. Eine Frage drängt sich auf, finde ich, wenn man deinen Lebenslauf so sieht. Diplom-Mathematiker, Leiter politischer Arbeit, ist eher eine ungewöhnliche Konstellation.
Ja, da war ja dazwischen der Unternehmensberater noch, ne? Da kommt man da von den harten Zahlen irgendwann progressiv weg, ne? Nein, also ich glaube, ist interessante Frage auf jeden Fall. An der Stelle, ich glaube, der Mathematik wird ja oft unterstellt, dass sie eben ja sehr, sehr nüchtern ist und so weiter. Das ist ja einerseits natürlich auch richtig, sie ist ja sehr logisch. Das heißt nur, man kann ja gleichzeitig kommunikationsfähig und logisch sein. Das schließt sich ja gegenseitig nicht aus, ja, und ich hoffe, dass ich das in mir gut vereine. Also an der Stelle hilft das Mathematikstudium als Training im Background natürlich schon, kausal Zusammenhänge schnell zu ergreifen. Das ist sehr, also gerade wir haben ja viel mit Gesetzen zu tun, Logik, das spreche ich ja mit dem Juristen hier, ne? Also da hängt viel zusammen. Im Gesetzeskontext ist auch dann nicht immer alles logisch. Das fällt dann als Mathematiker dann auch irgendwann auf und sagt so, oh, da haben wir aber einen schönen Zirkelschluss hier geschaffen. Ja, wie soll denn das funktionieren? Ja. Aber sowas schnell zu erkennen hilft natürlich. Ja, also das ist definitiv ein Vorteil, den ich da mitbringe. Für mich persönlich, dass ich das Gefühl habe, dass ich da relativ schnell durchsteige meistens, ja.
Das kann ich absolut bestätigen. Also, und es ist ja auch, ich finde es immer spannend, eben wie die Lebensläufe sich so zusammensetzen. Ne? Aus verschiedenen Ecken kommen oder verschiedenen Professionen kommen so die Leute. Und dein Weg kam sicherlich über die faktenbasierte Arbeit an dem ganzen Thema. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn wir über den GTP jetzt sprechen. Gestern parlamentarischer Abend von H2 vor Ort. Wie fandest du es? Wie war dein Fazit?
Ich würde sagen, der lief doch ganz gut. Meine Stimme ist noch so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass das passt jetzt. War ein schöner Erfolg, waren eine ganze Menge Leute da. Wir hatten ja auch diese Ausstellung von den einzelnen GTPs von 10 Unternehmen. Ihr von der Gelsenwasser habt ja auch euren GTP hier auf so einem Rollup präsentiert. Also das Feedback, das ich gekriegt habe, war auch durchweg positiv. Also bin sehr zufrieden und die Diskussion hier mit Bengt Berg und Dr. Philipp Steinberg auf dem Podium war dann auch sehr spannend und anreichend. Also und bereichernd, also es war gut.
Wir haben auch gerade eben kurz darüber gesprochen. Sie haben relativ viel Feedback auch bekommen schon heute Morgen in der Presse. Also es ist erstaunlich. War nicht immer so, dass so ein Thema gerade, wenn es die Verteilnetze betrifft und insbesondere die Gasverteilnetze, dann doch irgendwie Gehör findet in der Öffentlichkeit. Fand ich schon spannend. Anlass ist der Ergebnisbericht des GTPs gewesen. Erklär doch vielleicht mal unseren Zuhörern, was das ist, der GTP. Also das ist ja ein kompliziertes Wort, mit aber ganz vielen Sinn drin. Worum geht's dabei?
Das Wort, von dem du sprichst, ist der Gasnetzgebietstransformationsplan. Ex post, muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass wir dieses sehr komplizierte Wort gewählt haben, weil seit 5 Jahren stolpert jeder über dieses Wort und es bleibt einfach im Gedächtnis. Also, oder bleibt nicht im Gedächtnis, aber es bleibt im Gedächtnis, dass es nicht im Gedächtnis bleibt. Also, es hat eine gewisse Wirkung.
Kurz drüber nachdenken.
Also, also eine spezielle Form von Psychologie vielleicht an der Stelle auch. Der GTP. Worum geht's? Das Wort sagt zum gewissen Grad aus, es geht um die Transformation der Gasverteilnetze. Das ist ein Planungstool, das haben wir entwickelt. Also wir haben es angekündigt 2020 in unserem initialen Strategiepapier von H2 vor Ort, von der Initiative, haben es dann ein Jahr lang entwickelt und sind 2022, einen Monat nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, sind wir mit dem ersten Handbuch zur Planung rausgekommen, im März damals. Und dann hatten die Unternehmen Zeit bis Ende Juni. Und um uns hier eben im Excel-Format, ja, relativ umfangreiche Planungen zuzuschicken, die wir dann konsolidiert haben, ja, in den ersten GTP-Bericht, den man auch immer noch auf unserer Homepage runterladen kann. Es waren damals 180 Netzbetreiber. Im nächsten Jahr sind wir auf 240 rund. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, angestiegen. Und dieses Jahr sind wir jetzt bei 252 Netzbetreibern. Und das Spannende an der Stelle ist, weil wir wissen ja, wir haben in Deutschland etwas über 700 Verteilnetzbetreiber. 252 klingt jetzt erstmal nicht so viel. Mhm. Die sind aber alle nicht gleich groß, sondern es sind ganz, ganz viele, ganz, ganz kleine dabei. Wir haben mit den 252 80% der deutschen Gasverteilnetzlängen im Plan. Das heißt, wir sprechen von 450.000 Kilometern. An der Stelle muss man auch wissen, das deutsche Gasverteilnetz hat ungefähr etwas mehr als 560.000 Kilometer. Die Zahlen, die da durch den Äther wabern, variieren immer. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur, der jährlich rauskommt, die Zahlen immer auf Basis der Rückmeldungen macht. Das heißt, die Gasnetzlänge in diesem Monitoringbericht variiert immer so ein bisschen. Es wird mal kürzer, wird mal wieder länger, ja, aber da reißt ja keine Leitungen raus, sondern haben nur weniger Leute zurückgemeldet. Also die besten uns vorliegenden Zahlen sind vom DVGW und das sind über 560.000 Kilometer. 450.000 davon, also 80%, haben wir hier im GTP abgebildet.
Das heißt, 80% sind eben so, dass sie jetzt im GTP, in ihren GTPs geplant werden.
Genau. Genau. Und was passiert dann genau in dieser Planung? Da passieren vier Analyseschritte. Ich würde die mal kurz durchgehen. Das erste ist die sogenannte Kapazitätsanalyse. In der Kapazitätsanalyse geht ein Netzbetreiber hin und schaut sich an, wie sieht denn mein Netz aus? Wie kann ich das unterteilen in sogenannte Umstellzonen, die ich separat voneinander umstellen kann? Das hat mit Netztopologie zu tun. Also wie kann ich da sagen, okay, das hier ist ein Stadtteil oder eine Gemeinde beim Flächenversorger, die kann ich separat umstellen. Das passt von den Leitungen her oder so. Oder dann muss ich hier vielleicht eine kleine Leitung bauen und dann geht das, ja. Und bastelt sich erstmal so eine Sektionierung seines Netzgebiets in Umstellzonen. Was er dann als nächstes macht, ist, er sagt, okay, wann stelle ich das Ganze denn jetzt wie auf zur Klimaneutralität irgendwie um? Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann das Ganze auf Wasserstoff umstellen. Wenn ich ganz viel Biomethan habe, kann ich es mit Biomethan machen. Oder auch, das kann sagen, okay, an der Stelle wird es vielleicht auch einfach nicht mehr benötigt, das Gasverteilnetz, dann kann ich stilllegen. Und diese Planungen macht er dann für jede Umstellzone, das in der Form, dass er sagt, was ist der Methanbezug? Ja, also Erdgas oder Biomethan über den vorgelagerten Netzbetreiber, ja. Oder auch über dezentrale Biomethan-Einspeiseanlagen.
Also Erzeugungsanlagen oder über die langen Leitungen. Die
genau, Fernleitungsnetzbetreiber und so weiter. Oder wie sieht's aus mit Wasserstoff? Ja, auch über den Backbone, ja, über den vorgelagerten Netzbetreiber, ja, über die Netzbetreiberkaskade, wenn man direkt am Kernnetz sitzt, ist natürlich einfacher, ja. Und dezentrale Erzeugung. Das heißt, die machen Zeit rein. Die nächsten 10 Jahre plus die Haltejahre 35, 40, 45, wo dann drin steht, so und so viel Kilowattstunden, Energiemenge, ja, aber auch die Leistung, die dann entsprechend angefordert wird hier, wird dann geplant. Also oft haben natürlich diese Umstellzonen was mit Ausspeisezonen im heutigen Sinne zu tun, ne, von FNBs, ja. Mhm. Genau, das ist also der erste Teil der Analyse, also wirklich eine Prognose. Wie ist die Planung hier? Und da kann man natürlich sagen, ja, 2045 ist ja weit weg und und das ist ja alles ausgedacht. Ist klar, wenn man das erste Mal so einen Plan macht, dann steht man natürlich davor und sagt, Gott, was schreibe ich denn da rein? Ja.
Vor allem für die nächsten Jahre, ne?
Ja.
Also wenn du das gerade mit, also den Schritt ansprichst, das ist bei uns, bei uns ist rausgekommen, dass es erstmal sehr viel Biomethan sein wird. Weil eben viele Anlagen in der Nähe sind und viele Biogasanlagen jetzt demnächst aus der Förderung fallen, die jetzt im Moment noch Strom produzieren und man die berechtigte Hoffnung haben kann, dass die irgendwann, je nach Förderrahmen, dann auch Biomethan ins Netz einspeisen. Das liegt bei uns im eher ländlichen Raum ziemlich auf der Hand.
Ja, total. Ich gucke jetzt das Thema Biomethan gleich noch rein, da haben wir auch ganz spannende Ergebnisse dazu. Was, glaube ich, auch wirklich spannend ist, das habt ihr bei euch im Haus wahrscheinlich auch gesehen. Das erste Mal ein GTP machen ist was anderes als das dritte Mal ein GTP machen, ne? Und das, was ich meinte, das erste Mal denkt man sich, ja, ach, puh, was schreibe ich da rein? Und das zweite Mal, das dritte Mal hat man sich dann schon 2-3 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Und ja, natürlich sind das alles Prognosen und die sind unsicher, aber man entwickelt schon eine gewisse Sicherheit darin, wo man sagt, okay, wo man glaubt, okay, wir sind uns recht sicher, es geht in die Richtung. Ja, also viel, viel sicherer als noch vor 2 Jahren. Ja, das ist natürlich immer noch Unsicherheit dabei. Und das ist einer der ganz großen Wertbeiträge, die der GTP an der Stelle macht. Wir kriegen jetzt über das EU-Gaspaket Artikel 56, 57 der Gasbinnenmarktrichtlinie die Verpflichtung in den Verteilnetzbetreibern Planungen abzugeben zum Thema Wasserstofftransformation und zum Thema auch, was legen wir still. Ja? Und wir gehen als in Deutschland jetzt für 80% der Netzlängen mit Unternehmen da rein, die das schon mal gemacht haben, die sich schon mal Gedanken gemacht haben. Und das ist eine ganz andere Situation, als wenn man sagt, oh Gott, ich muss jetzt planen, Hilfe, was mache ich denn jetzt? Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich eine, also wir haben mit dem GDP da eine gute Basis gelegt, dass wenn das jetzt umgesetzt wird, ja, in deutsches Recht, die Richtlinie, dass wir auf was aufsetzen können. Und das ist, dass wir diesen Impuls, den wir hier im GDP gestartet haben, weitertragen können, dann auch in den offiziellen Planungsprozess. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Da ist, wie gesagt, das ist die Kapazitätsanalyse, erster Block.
Erster Block, ja. Kapazität, wie viel und wo könnte Wasserstoff oder Biomethan bei mir im Netz sein?
Genau, und wie viel Methan, wie viel Erdgas beziehe ich eigentlich noch? Ja, das kann auch sein, dass einfach da nur eine Erdgasreihe drinsteht, die einfach langsam runtergefahren wird und sagen, so, dann klemmen wir das Netz mal ab. Ja, also wir haben auch einen Netzbetreiber, der sein ganzes Netz irgendwie stilllegt.
Sein ganzes?
Ja, es ist halt ein Stadtwerk. Ja, er sagt, okay. Es ist also... Es ist nicht groß, ja, aber es sagt so, ja, nö, wir sehen das eigentlich nicht und haben jetzt mal eine Stilllegung geplant. Ja, ist ja auch okay, ja.
Ist auch okay, wird ja auch das sein, was ehrlicherweise in Teilen von Deutschland immer mal wieder passieren wird. Ne, ist ja ein ergebnisoffener Prozess.
Auch die Tatsache, dass wir jetzt mehr Stilllegung sehen, zeigt ja auch ein bisschen die Reife des Planungsprozesses. Ne, das ist nicht mehr so ein optimistisches Jahr weiter wie bisher, sondern es wird definitiv mit dem Thema Stilllegung umgegangen und so weiter und wir bewegen uns da. Also man sieht die Reife des Planungsprozesses auch daran, finde ich. Mhm. Der zweite Schritt, der gemacht wird, ist die sogenannte Einspeiseanalyse. Jetzt kommen wir zum Biomethan. Das ist wirklich ganz spannend, weil wir da natürlich das Thema Einspeisen von Biomethan, das heute gesichert ist, ja, und Wasserstoff abfragen. Und was wir auch abfragen, ist das Thema, was ist denn ein Einspeisebegehren herangekommen an die Verteilnetzbetreiber, ne? Und das war im letzten Jahr schon ziemlich cool, weil im letzten Jahr wurde für 2022 abgefragt und da kam raus, die Einspeisebegehren, die bei diesen Roundabout, ich glaube, es sind um die 50 Netzbetreiber, die zurückgemeldet haben dazu, dass sie Einspeisebegehren gekriegt haben.
Das muss man vielleicht erklären, dass Erzeuger bei Ihnen konkret angefragt haben, weil sie ihr Produkt in das Netz reingeben wollen demnächst.
Genau, das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass das ganze diese EEG-Vergütung für das ganze Biogas-Thema auch so ein bisschen ausläuft, ja, und die jetzt andere Absatzmärkte suchen und natürlich das Gasnetz, wenn es in der Nähe ist, natürlich ein gefundener Absatzmarkt ist oder sein kann, ja. Die Einspeisebegehren, die 2022 gekommen sind für Biogas, waren, ich glaube, plus minus ein oder zwei Stück auf der gleichen Höhe wie die bestehenden gesamten Einspeiseanlagen, die wir in Deutschland haben. Und dieses Jahr ist es nochmal deutlich höher gewesen. Also für 2023, ja. Also wir übertreffen mit den Einspeisebegehren die Anzahl der Bestandsanlagen. Das heißt schon, da ist ein ziemlich großes Potenzial da. Das muss auch das muss natürlich erst gehoben werden, ja. Ist auch die Frage, an welcher Stelle wird es gehoben, hat natürlich auch immer was mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu tun. Der Netzbetreiber muss die Einspeiseanlage stellen, ja, das ist ein Finanzierungsthema, ja. Aber es muss sich natürlich auch rechnen, die Aufbereitungsanlage davor erstmal zu machen, weil das ist ja dann nicht Thema des Netzbetreibers. Biogas, das zur Verstromung verwendet wird, hat ja noch einen hohen CO2-Anteil, das können wir so nicht ins Netz tun. Das muss erstmal Biogas und CO2 voneinander getrennt werden, so eine Anlage. Und dann kann dieses Biomethan dann, eventuell muss es noch ein bisschen aufbereitet werden, ja, je nachdem, ob hier so eine Brennwertnachverfolgung im System ist beim Netzbetreiber oder nicht, kann dann über eine Einspeiseanlage eingespeist werden. Mhm. Übrigens ganz spannend
an der Stelle. Ist nicht ganz günstig, so eine Aufbereitungsanlage, aber ist nicht unmöglich, mit mehreren sich zusammenzutun. Insbesondere auch mit den Landwirten, die da die erzeugen.
Klar, gleichzeitig merkt man auch, dass wir am Biomethan-Markt momentan die eine oder andere Firma, die ein bisschen so ins Wanken gerät. Ja. Aber
das hat aber andere Gründe, glaube ich, was ich so verstanden habe. Also ist ein Thema für sich, ja. diese Zertifikate, die da vergeben worden sind.
Was noch spannend ist bei den Biomethan-Aufbereitungsanlagen, ist, was gerne mal übersehen wird, wenn Biogas, Rohbiogas, also eine Aufbereitungsanlage reingeht, dann kommt da nicht nur Biomethan raus, sondern es kommt auch CO2 raus. Das ist allerdings klimaneutrales CO2. Das ist ein CO2, das ist über Photosynthese durch die Pflanzen aus der Luft geholt worden, ja. Und das ist jetzt, hat einen Klimaeffekt von Null dadurch, also Klimabilanz von Null. Das ist jetzt was auch wieder verwendet werden kann, zum Beispiel, um Wasserstoff zu methanisieren. Das heißt, wenn man sagt, irgendwo man möchte Methan einsetzen, klimaneutrales Methan irgendwo in einem Netzgebiet, dann kann ich durch die Nutzung dieses klimaneutralen CO2s über Wasserstoff, der vielleicht verfügbar ist in der Region, über ein Backbone, ja, über ein Kernnetz oder so, auch nochmal die Biomethan oder die klimaneutrale Methanmenge nach oben fahren. Und das ist das also einer der spannenden Sachen, wie man sagt, okay, wie könnte so ein Zukunftskorridor aussehen? Die andere Richtung, die hängt ganz stark an CO2-Preisen. Also ich kann durchaus Biomethan auch Wasserstoff machen, ja. In der spannendsten Variante, die allerdings, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum CO2-Preise, die hat einen relativ hohen Effizienzgradsverlust. Ich glaube, da verliert man 40% ungefähr der Energie, ja. Aber es ist die sogenannte Pyrolyse, wo ich dann von dem Biomethan den Kohlenstoff nicht als CO2, sondern physisch abspalte als Kohlenstoffpulver, sogenanntes Carbon Black, ja. Und damit erzeuge ich Negativemissionen, weil ich im Prinzip ein klimaneutrales Methan nehme und dem noch die Kohlenstoffatome wegziehe. Das heißt, bei Verbrennung des Wasserstoffes entsteht dann kein CO2 mehr, das klimaneutral wäre eigentlich. Und das heißt, das, was bei der Verbrennung des klimaneutralen Biomethans eigentlich in die Luft gehen würde, wird dann nochmal entzogen. Und dass diese Menge an CO2, die dann wegfällt, ist eine Negativemission im Prinzip sogar. Ja, damit kann ich dann, wenn wir entsprechende CO2-Preise haben, ist es natürlich eine Methode, wie man unvermeidbare sonstige CO2-Emissionen nochmal wegkompensieren kann, wo man hier, wenn der Preis für CO2 an der Stelle stimmt, ja, auch nochmal ein Geschäft hat. Nebenbei, natürlich hat man dann die Energie als Wasserstoff, aber gleichzeitig eben auch was, wo man deutschlandweit wirklich nochmal den CO2-Footprint über diese Biomethan-Geschichte runterdrücken kann.
Es gibt ja auch für festen, also für dieses Kohlenstoffpulver gibt es ja durchaus auch einen Markt, ne? Also man kann den Bleistiften vorne dran, die Spitzen sind ja zum Beispiel auch, scherzhaft gesagt, sind ja Kohlenstoff. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Pyrolyse jetzt eher eine Technik ist, wo ich die Experten verstanden habe, dass das nicht nächstes Jahr kommt, sondern dass da schon noch ein bisschen an Entwicklungsschritten sind, dass sich das von der Effizienz her rechnet, ne? Lass mal bei der Biomethan oder bei der Gasseite bleiben. Also finde ich spannend. Jetzt sagst du ja gerade, es ist rausgekommen bei dem Ergebnisbericht, dass die Zahl der Einspeisebegehren, also der Interessierten, die ins Netz wollen, deutlich gestiegen ist. Und dass das Potenzial bundesweit sehr, sehr hoch ist. Trifft sich auch mit dem, was wir bei uns haben, habe ich ja gerade schon gesagt, im ländlichen Raum. Wir haben Kommunen, die teilweise sich komplett schon dekarbonisieren könnten über Biomethan. Wenn man davon ausgeht, dass der Gesamtbedarf an Energie ein Stück weit zurückgeht im Netz, ist das wirklich eine spannende Option. Von der Netzseite her müsste man da gar nichts tun, oder?
Also sag mal so, wenn du von Kommunen sprichst, die das ganze Jahr könnten, ist die Frage, die sich mir stellt, ist, können die das in der Jahresmenge der verbrauchten Energie, also so und so viel Kilowattstunden oder pro Jahr, oder können sie es auch wirklich von der Leistung her? Weil das Spannende an der Stelle ist, wie schaut es denn einfach aus, Heizperiode, ja? Wir haben einen relativ hohen Leistungshub, ja? Und das Spannende netzseitig ist natürlich, wenn ich sowas habe, dann muss ich natürlich 365 oder 366 Tage im Jahr das Ganze liefern können. Und das ist das Spannende eigentlich. Das ist eigentlich überhaupt generell in der ganzen Thematik um den Wärmemarkt das Kernthema. Das ist, ich sag mal, 330 Tage oder 340 Tage im Jahr ist es überhaupt kein Thema, ja. Das ist alles easy, da funktioniert das alles gut. Und dann gibt's eben hier diese 30 Tage oder wie viel auch immer es sind, ja, vielleicht sind es auch nur 10, ja, an denen es plötzlich überhaupt nicht mehr cool ist, eine Wärmepumpe zu haben, wenn das Haus nicht super isoliert ist, ja, wo es auch überhaupt nicht mehr cool ist, in die Biomethaninsel zu sein, ja, weil einfach so viel gezogen wird, man braucht den entsprechenden Speicher. Das heißt, die Netze müssen, die Gasnetze können den Hub, ja, aber das Gas muss auch da sein, ja, das ist das eine. Und, was natürlich heutzutage der Fall ist, wir haben super, super großes Gasnetz, das mit Speichern und so weiter, wir kriegen das alles hin, selbst bei der Gaskrise haben wir das hingekriegt, ja. Aber zum Beispiel das Thema, wo man sagt, auf der Stromseite muss man teilweise schon gucken, ob dann, wenn die Effizienz der Wärmepumpe runtergeht, weil es draußen kalt ist, ja, und ich mit dem Heizstab heize, ja, und ich gleichzeitig nochmal viel mehr brauche. Das Effizienz geht runter und gleichzeitig ist die Anforderung der Menge, die ich brauche an Wärme, noch geht nach oben. Das heißt, an zwei Sachen läuft mir das Ding gerade aus dem Ruder, dass das Netz es abbilden kann. Ne? Das ist eigentlich das Spannende an der Stelle. Nicht, dass ich dann irgendwann nicht mehr Schnee kehren muss auf dem Gehweg, weil die Leitungen glühen. Ne? Und am Schluss will noch jemand sein Auto währenddessen laden.
Auf der Stromseite jetzt.
Ja, genau, auf der Stromseite. Also wir haben auf beiden Seiten müssen wir mal gucken. Wir haben wir haben immer, muss man gucken, wo sind die Systemgrenzen und zwar, und wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich resilient das ganze Jahr über Sachen hier machen? Und ich glaube, da kriegt man überall lokal, und da muss man wirklich halt lokal schauen. Da kann man nicht irgendwie bundesweit mit einem Butterbrot mal eine Lösung drüber schmieren, ja, wie das in der Vergangenheit versucht worden ist. Dann muss man einfach gucken, dass das Beste vor Ort durch die Versorger gefunden wird, weil die wissen genau, ach Gott, ja, hier habe ich eh wegen PV-Ausbau solche dicken Stromleitungen liegen. Das ist alles ganz easy, ja, weil ich muss irgendwie den PV-Strom im Sommer wegbringen. Ich freue mich über jede Last, die ans Netz geht, ja. Und gleichzeitig ist es an anderen Stellen halt anders, ja. Und Baubestand und so weiter, das muss man gucken, was ist eine gute Lösung wirklich vor Ort. Und deswegen sind wir als H2 vor Ort, ja, auch mit diesem Namen, wir sind für optimale Lösungen hyperlokal, ja. Wir müssen gucken, dass das hyperlokal natürlich dann auch in der Region zusammenwirken funktioniert, aber es muss die richtige Lösung vor Ort sein. Und da ist es natürlich aus unserer Sicht wichtig, dass wir einfach alle Lösungsoptionen sauber auf dem Teller haben, dass die Versorger vor Ort, die meisten sind ja integrierte Stadtwerke, die alles anbieten, von Strom, Fernwärme, Wasserstoff und so weiter, einfach den richtigen Werkzeugkasten haben, sagen können, was passt denn wohin? Ja, hier ist ein Industriegebiet, das bezieht eh Wasserstoff, dann machen wir doch da außenrum das Thema Wärme mit Wasserstoff und bauen das Fernwärmenetz, das wir auch nicht unendlich ausbauen können, in einem anderen Stadtteil stärker aus. Ja.
Also muss man natürlich ehrlich sagen, also Wasserstoff beziehen tut noch niemand, weil es keinen Wasserstoff gibt. Punkt. Was es gibt im Moment, wird dann Biomethan sein. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dieses Thema, auch wie du gesagt hast, aufzugreifen, um jetzt mal in den nächsten Jahren auch eine Option zu haben und zu sagen, wir fangen mal an mit der Dekarbonisierung. Lass mal zur Kundenseite gehen, also Kundenanalyse, die ihr gemacht habt. Das fand ich sehr spannend, was in dem Bericht drin ist. Es ist ja ein wesentlicher Teil des GTPs, auch die Kunden abzufragen und ein Gefühl dafür zu kriegen, was wollen die eigentlich? Sind die schon auf dem Pfad, dass sie sich auf Strom umstellen? Hoffen die auf Wasserstoff? Wissen die noch gar nicht, was sie machen? Und so weiter. Da sind ja ganz interessante Ergebnisse zum Mittelstand und zur Industrie rausgekommen.
Ja, definitiv. Ich habe gerade meinen GTP parallel aufgemacht, damit ich die Zahlen auch richtig vorliegen habe und nicht irgendwie dann mich in irgendwelchen Stellen da hinten irre.
Ja, wobei, also Disclaimer vorher, wenn eine Zahl falsch ist, dann bitte nachgucken, ist alles auf der Homepage. Ist keine Doktorarbeit, da kommt der Mathematiker in dir durch. Also roundabout.
Ja, nee, also was man wirklich sagen kann ist, wir haben insgesamt 3.500 Industriekunden befragt. Das ist schon eine ganze Menge, ja. Und 2 von 3 wollen Wasserstoff. Wir haben 4 Leistungsklassen, das ist kleiner 10 Millionen Kilowattstunden, größer 10 Millionen Kilowattstunden, größer 50 Millionen Kilowattstunden, größer 100 Millionen Kilowattstunden. Sobald ich in der zweiten Leistungsklasse bin, größer 10 Millionen Kilowattstunden, schnellt das hoch auf 4 von 5.
Also je größer, desto mehr Wasserstoff.
Genau, in der größten haben wir 95%, die sagen, sie wollen Wasserstoff. Und das Spannende wirklich an der Stelle ist, wann wollen die das? 24% von denen wollen das bis 2030 haben. Und das ist natürlich schon echt eine Ansage. Ja, also auch wenn man guckt jetzt, ich meine, klar, die Befragungen und so weiter, das war alles, bevor das Kernnetz final rausgekommen ist. Ja, das wackeln wir ja jetzt noch so ein bisschen rum, ne? Aber 24% sagen, sie hätten das gerne vor 2030. Ja, und das ist wirklich, das zeigt nun, was für eine Dringlichkeit. Die Industrie sagt, wir brauchen da eine Lösung. Und wenn man sich anguckt, woher kommt das? Ja, das sieht man auch im Bericht. Auf Seite 13 ist das Dekarbonisierungsgründe. Ja, da kommt natürlich als erstes, kommt immer Versorgungssicherheit und Planbarkeit. Aber als zweites kommt Marktanreize für grüne Produkte. Und da muss man sich mal in diverse Branchen reinversetzen, weil es kommt progressiv auf uns zu, dass es gewisse Anforderungen gibt, dass klimaneutral produziert wird. Wenn jetzt ein Automobilhersteller sagt, er möchte klimaneutral produzieren, dann bedeutet das, dass alle Zulieferer, alle Ausschreibungen plötzlich so sind. Das heißt, es muss klimaneutral geliefert werden, sonst sind die aus der Ausschreibung raus. Also da wird relativ heftig, an vielen Stellen werden Sachen durch die Industrie gehen, wo das heißt, ja, wir müssen hier klimaneutral was anbieten, ja, sonst können wir da nicht anbieten. Und das ist natürlich schon eine Sache, wo durch den Rahmen, der auch gesetzt wird hier, Richtung Klimaneutralität, hier auch Zwänge in die Industrie reinkommen. Ne?
Absolut. Das kommt von den Emissionsvorgaben, die haben teilweise in den Branchen. Ne?
Ja, also es wird einfach an vielen Stellen wird es einfach schwieriger, ja. Also das und dementsprechend, also 1000, über 1086, also fast 1100 der Unternehmen, also sagen hier, sie haben Marktanreize für grüne Produkte, ist bei ihnen hier ein Dekarbonisierungsgrund wirklich, ja. Also sie sagen, warum wollen sie das haben, ja? Und das heißt, das regelt der Markt inzwischen zu großen Teilen. Und gleichzeitig ist es natürlich schwierig, wenn der Markt sagt, er braucht das und wir hintenrum nicht aus dem Quark kommen, ja, mit dem Wasserstoffthema, ja, auf Netzseite. Ja,
wir müssen, wobei wir Netzbetreiber sind, ne?
Also, ja, klar, aber naja, das ist überhaupt kein Vorwurf an den Netzbetreiber an der Stelle, sondern es geht eigentlich eher um den rechtlichen Rahmen an der Stelle, ja. Das heißt, wie schnell wir in Deutschland sowas ermöglichen. Mit dem Kernnetz sind wir jetzt ja wohl doch sehr schnell unterwegs gewesen. Also es ist, also schauen wir mal, es muss auch erst noch gebaut werden, muss auch erst noch kommen und so weiter. Ne? Aber das ist so mal so von der Größenordnung die richtige Geschwindigkeit, die wir brauchen. Weil wir müssen bis 2045 fertig sein, teilweise in manchen Bundesländern bis 2040 nach aktueller Gesetzeslage.
Jetzt muss man diesen Zwischenschritt muss man gedanklich noch machen, weil das ist ja schon ein interessanter Punkt. Wenn ich dich richtig verstehe, ist ein Großteil der Industrie mittlerweile so weit, dass sie lieber heute als morgen eine Zusage dafür hätte, Wasserstoff zu bekommen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt dieser Wasserstoff zur Industrie? Wir haben ja am Anfang, also der Debatte vor 2-3 Jahren, haben wir eine große Diskussion darüber geführt, über Leitungen, die zu einer ThyssenKrupp führen, die zu einer Salzgitter führen, die Versorgung der großen Industrie, die über Stichleitungen oder über die FNBs versorgt werden und haben auch einzelne Projekte, die dann sehr leitungsbezogen, jetzt genau, nehmen wir mal das Beispiel ThyssenKrupp, bedienen Fördergelder da rein und da ist die Versorgung für die Industrie. Warum braucht es denn dann das Verteilnetz überhaupt? Also wenn wir sagen, die Industrie hat Bedarf, könnte man ja auch über das Kernnetz, das du gerade angesprochen hast, erstmal in der Theorie versorgen. Weil das Kernnetz, für die sich nicht auskennen, ist das vorgelagerte Netz. Das sind die großen Trassen, die quer durchs Land führen, die großen Mengen von Gas im Moment in die Region bringen. Die werden jetzt in Zukunft, wenn das alles so umgesetzt wird, wie es jetzt gesetzlich geplant ist, werden dann irgendwann Schritt für Schritt auf Wasserstoff umstellen. Ein Teil wird neu bauen und dann wird es eben diese großen Leitungen quer durch die Republik zu Wasserstoff geben. Ist die Industrie damit nicht schon versorgt?
Ja, das ist leider nicht so, wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Um es Perspektive zu rücken, wir haben am Fernleitungsnetz, ja, am Gasfernleitungsnetz, aus dem sich ja das Kernnetz herausbilden wird, haben wir 500 Unternehmen hängen. 500, roundabout 500 Stück. Ja, nicht 500, 1500 Stück. Industrie- und Gewerbebetriebe im Verteilnetz sind 1,8 Millionen Stück. Ja, dazu hängen noch die Hälfte aller Haushalte dran. Um es mal ganz konkret zu sagen, die Zahl, die ich vorgesagt habe, Marktanreize für grüne Produkte in unserer Abfrage von 3500 Unternehmen, 1086. Am Kernnetz hängen 500, ja. Und das sind nur, mit denen wir geredet haben. Das sind nicht die 1,8 Millionen, ja. Also, für im überwiegenden Fall, klar, die 500 sind große Unternehmen, ohne Frage, und die haben auch einen ordentlichen Verbrauch, ja. Deswegen hängen die auch am Fernleitungsnetz. Da hängt ja nicht irgendwie hier eine Bäckerei dran, ja. Aber für fast alle Industrieunternehmen in Deutschland gilt, sie sind am Verteilnetz angeschlossen. Der gesamte Mittelstand, die Hidden Champions, ja. Alles, was irgendwo auf dem flachen Land irgendwo rumliegt oder auch im hügeligen Land irgendwo kurz vor den Alpen in Baden-Württemberg oder in Bayern, ja. Der Mittelstand sitzt ja oft in irgendwelchen kleinen Kommunen. Das kennen wir alles, das Bild. Ja, wir sind in Deutschland ja nicht so zentralisiert. Das ist alles am Verteilnetz. Jedes Industriegebiet in der Stadt hängt am Verteilnetz im Normalfall. Ja.
95% kann man so ungefähr sagen. Ja. Da habe ich mir mal gemerkt, wir hatten die Zahl ja mal erhoben irgendwann.
Easy, ja.
Jetzt wird das, man weiß es natürlich nicht genau aufs letzte Unternehmen raus, aber weit über 90% dessen, was wir als Industrie beziffern, wo die Grenze so ein bisschen fließend ist, sind Unternehmen, die eigentlich zwischen dir und mir im Gasnetz versorgt werden, ne?
Ja, also anzahlmäßig ist es noch weit, weit drüber. Dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Verbrauch haben die und wie groß sind die? Das ist immer die Frage der Gewichtung. Aber ja, also wenn jemand bei einem Industriebetrieb arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er am Verteilnetz hängt, relativ groß.
Naja, ich glaube, auch diese Zahl haben wir irgendwo mal, ich habe mal irgendwo gesehen, 60% der Gasmenge ist im Verteilnetz, ist wiederum Industriegas. Das ist jetzt von der anderen Seite gedacht, also ist schon ein wesentlicher Teil dessen, was heutzutage so an Gasversorgung da ist, geht am Ende zu diesen Kunden, zu dieser Art von Kunden. Ist das mittlerweile verstanden, dieser Fakt? Also das war ja was vor 2-3 Jahren noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ne? Und ich habe auch, also wir haben ja mal drüber gesprochen, mein Eindruck war auch der, dass zum Beispiel die IHKs am Anfang dieses Problem nicht hatten. Also vielleicht auch nicht tief genug in diesem Thema drin sind, was ja auch sehr stark von Berlin so zentral gespielt worden ist. Aber so richtig verstanden, dass hier nicht nur, dass es nicht um den Wärmemarkt geht, sondern auch um den Mittelstand, wurde das ja von Berlin ehrlicherweise am Anfang nicht, oder?
Ja, also ich finde das ja ganz spannend, was in den letzten Jahren so passiert. Also ich sehe da eigentlich, wenn ich kurz überlege, spontan eigentlich so 3 Phasen. Vor 5 Jahren, so roundabout Stakeholder-Konferenz der nationalen Wasserstoffstrategie damals, ja, das ist auch einer der Impulse, weswegen wir H2F Ort überhaupt gegründet haben, weil wir gemerkt haben, oh, wir sollten mal was tun an der Stelle, ja. Vor 5 Jahren hat sich eigentlich noch keiner für Wasserstoff so richtig interessiert. Wir dachten alle, ja, klar, Erdgas wird schon immer noch weitergeben und klar, schauen wir uns mal an. Aber da saß man auch sehr, sehr fest im Sattel, was die Gaswirtschaft anging, sag ich mal. Ne? Dann sind ein paar Sachen passiert. In dieser Zeit, wo Sachen passiert sind, hatten wir dann auch im Bundeswirtschafts- und Klimaministerium einen sehr klar ausgerichteten Staatssekretär, der von Gas überhaupt nichts hielt. Und dementsprechend auch seine All-Electric World sehr, sehr hart gepusht hat. Das war dann die 2. Phase, wo dann die Gaswirtschaft langsam auch aufgewacht ist und gesagt hat, Wasserdekarbonisierung, das ist halt jetzt der Pfad und da machen wir jetzt mit. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass dieses Thema natürlich auch mit ein bisschen Verzug dann natürlich auch immer erst bei den Kunden landet. Ne? Und klar, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, es ist die Realität, wir brauchen das, wir müssen das tun. Es ist auch inzwischen der Dialog mit dem BMWK ein ganz anderes Level, total viel, viel konstruktiver, man arbeitet zusammen und es ist irgendwo, man merkt, es ist ein großes, großes Thema, das wir angehen müssen, ja, und es ist total wichtig an der Stelle, dass wir als Deutschland über alle Ebenen sagen, wir packen das mal gemeinsam an.
Ich hatte gestern den Eindruck von Dr. Steinberg, dem Abteilungsleiter aus dem Wirtschaftsministerium, dass er doch sehr tief im Thema ist. Und dass er sehr, nicht euphorisch jetzt, aber sehr offen mittlerweile ist über die Lösungsoptionen, die es so gibt. Er hat ja auch gesagt, er sieht das nicht überall und man müsste das natürlich schon auch nüchtern betrachten, aber es ist ein ehrlicherer, offenerer Ton drin, als das früher mal gewesen ist, ne?
Ja, und vor allem, was er auch gesagt hat, ist, er möchte einfach hier nicht aus Berlin irgendwas vorgeben, sondern Handlungsspielraum für die einzelnen Kommunen auch öffnen, ja. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, dass man sagt, wir schaffen die richtige Lösung vor Ort. Ja, das ist klar. Im einen Fall ist es Elektrifizierung, im anderen Fall ist es stärker Wasserstoff, dann ist mal Biomethan. Sicherlich gibt es auch Bereiche, wo ich dann irgendwie mal Fernwärme mit Holz habe irgendwo mal. Ja, das ist sicherlich sehr selten, glaube ich. Ja, kleines Nahwärmenetz, sage ich mal.
Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln bei regenerativer Erzeugung mit Holz, aber das ist ein anderes Thema für sich dann. Holz verbrennen.
Wir sind da, ich komme ja aus Bayern, ne?
So wie vor 5000 Jahren. Ich würde es gerne am Lagerfeuer.
Ich glaube, dass das jetzt klar ist, ist bei der Industrie angekommen, ja, weil es auch in der Politik, das hat alles ein bisschen so Verzögerungen, ja. Und jetzt sind wir da, wo wir mit der Debatte langsam auch sein müssen, wo wir sagen, ja klar brauchen wir das, ja. Und es scheint natürlich alle zu sagen, es geht alles zu langsam, ja. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass alle schreien. Nicht dessen dafür, dass es schnell geht, nee, aber dafür, dass es erkannt worden ist und dass jetzt auch der Handlungsimpuls da ist, ja. Und ich glaube auch, dass dann was passieren wird.
Aber nicht zu spät, ne? Wenn man die ganze kommunale Wärmeplanung sieht und so alles.
Gott, ja,
die Zeitschiene ist schon sportlich mittlerweile, finde ich. Also ich hab das gestern auch beim parlamentarischen Abend gesagt. Genauso wie die damals das Thema, wir müssen uns dekarbonisieren, von Berlin aus erst sehr spät angekommen ist in unseren unteren Regionen, ist jetzt diese Offenheit und diese Entspannung, die ausgestrahlt wird, auch noch nicht angekommen in den Regionen. Das heißt, das, was Dr. Steinberg sagt, so, es ist alles, wir haben das verstanden und es ist alles super, wir arbeiten zusammen, ist noch kaum angekommen bei uns Kommunalen vor Ort. Wir reden eigentlich nur über Stilllegung und darüber, dass in Berlin das Gasnetz nicht gewollt ist und wir kommen mal so schnell wie möglich raus aus der ganzen Nummer und so. Das, und die kommunalen Wärmepläne werden jetzt gemacht gerade und überall da, wo ein Stilllegungsgebiet ist oder wo eine Kommune entscheidet, da ist keine Zukunft mehr, ist das Thema mittelfristig erledigt. Das heißt, der Zeitplan läuft uns jetzt schon so ein bisschen weg teilweise, ne?
Gut, also einerseits glaube ich dem BMWK auf jeden Fall, dass sie so meinen und das ist ja auch super. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir einen Rechtsrahmen haben momentan, der noch nicht da ist, wo er, glaube ich, hin muss. Das sieht man relativ deutlich auch daran, wie die Bundesnetzagentur jetzt mit dem Paragraph 71k Gebäudeenergiegesetz umgeht, mit dieser Fauna-Konsultation gegenwärtig. Wenn das so kommt, wie das dort angelegt ist, sehen wir wahrscheinlich nicht einen dieser Wasserstofffahrpläne, die 71k hier vorsieht. Da sind auch ganz interessante Strukturen dann drin, wo man wirklich sagt, auf der einen Seite soll bei der kommunalen Wärmeplanung, das ist Paragraph 9 Wärmeplanungsgesetz, glaube ich, berücksichtigt werden. Also das sollen diese Fahrpläne schon berücksichtigt werden, wenn sie schon vorliegen. Auf der anderen Seite wird es in dieser Konsultation im Gegensatz zum 71k selbst vorausgesetzt, dass schon Wasserstoffnetzausbaugebiete vorliegen. Was ein Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung ist. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Zirkelschluss. Ja, auf der einen Seite will der Gesetzgeber, dass sowas schon berücksichtigt werden kann bei der kommunalen Wärmeplanung. Auf der anderen Seite sagt die Bundesnetzagentur, nee, die kommunale Wärmeplanung muss eigentlich erst schon mal fertig sein an dieser Stelle. Ja, und wenn wir jetzt gucken, dass das Ganze in großen Städten ab 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026 abgeschlossen sein soll und in kleineren Gemeinden bis zum 30. Juni 2028, merken wir, das wird aber eng. Ja, da müsste die Bundesnetzagentur jetzt eigentlich schon in der Prüfung sein, so langsam von den ersten Fahrplänen. Und es müsste wesentlich weniger kompliziert sein. Es müsste auch was sein, wenn wir in Deutschland an die 700 Verteilnetzbetreiber, wir haben vorher darüber geredet, viele davon sind klein. Das muss auch für kleine kommunale Unternehmen möglich sein, so einen Fahrplan abgeben zu können. Ja, die haben vielleicht auch einen wichtigen Industrieplayer bei sich stehen und überlegen sich, ja, der BCD-Wasserstoff, da könnte man doch an der Stelle auch hier das Gasnetz auf Wasserstoff umstellen für andere Anwendungen. Das muss für jede Größe Unternehmen, für jedes kommunale Unternehmen muss das möglich sein, sowas zu tun. Ja, und das sehen wir halt momentan nicht.
Ja.
Da muss noch nachgebessert werden. Auch, ich glaube, im Kontext dessen, dass vom Gaspaket jetzt hier diese Planungsanforderungen kommen, Artikel 56, 57 Gasbinnenmarktrichtlinie, das muss ja auch zusammenpassen mit diesen Wasserstofffahrplänen. Ich glaube, da muss man an der Stelle vielleicht nochmal mit dem Kamm durch, ja, und das mal gerade ziehen und dann mit dem richtigen Blickpunkt schauen, wie kriegen wir das zu einem kohärenten, praktikablen Konzept, das auch wirklich umgesetzt werden kann.
Es scheint mir noch so ein bisschen eben der übertriebenen Regelungsmasse geschuldet, die aus dem Gag damals gekommen ist, aus der Zeit, über die wir gerade gesprochen haben. Also es ist ja nicht verkehrt, diese Pläne zu machen. Also so das will ich auch ausdrücklich sagen jetzt als Verteilnetzbetreiber. Wir haben ja ein Interesse daran, relativ klar zu planen, welche Kunden können ab wann Wasserstoff haben und wo kommt der Wasserstoff her und bis wann und wie viel. Aber es ist natürlich Stand jetzt sehr schwierig, das für die nächsten Jahre zu machen und vor allem dann hinterher sozusagen haftbar dafür zu sein. Das ist ja einfach für ein Unternehmen nicht möglich, so detailliert zu planen. Und ich hoffe, dass das nicht zu viele abschrecken wird, wenn das so kommt, eben so eine Planung vorzulegen. Es wäre gut, wenn das nicht notwendig ist. Vielleicht, wenn der ein oder andere jetzt aus der Netzagentur hier zuhört oder von euch noch überzeugt wird, dass man das so detailliert plant, ist wahrscheinlich nicht zielführend, weil der Paragraph, den du gerade genannt hast, führt ja dazu, dass ich als Kommune ein Wasserstoffgebiet nur schwerlich ausweisen kann, wenn ich diese Planung nicht gemacht habe. Ich kann trotzdem umstellen als Gasverteilnetzbetreiber. Also das ist ja das, was viele jetzt überlegen, dass sie sagen, sie lassen dieses Thema einfach mal liegen, Wasserstofffahrplan, und kümmern sich trotzdem rum, bauen ihr Verteilnetz um. Passiert jetzt morgen erstmal auch nichts. Aber die Kunden, die dann eine Gasheizung haben, die dann eine Havarie haben oder sich eine neue Heizung kaufen müssen, die hier sind ja dann gezwungen, diese 65% Erneuerbare zu erhalten. Und das könnten sie natürlich faktisch jetzt noch nicht machen. Das ist genau der Punkt, den ich meinte, wo, glaube ich, die Zeitschiene noch nicht ganz zu dem Erwartungshorizont passt, wann wir tatsächlich Wasserstoff sehen. Also wir sehen bei uns auch durch das Kernnetz, dass wir sicherlich Anfang der 30er Jahre die ersten größeren Wasserstoffvorkommen haben. Das ist im Ruhrgebiet eigentlich relativ klar durch die ersten Projekte, die so kommen. Aber vorher das genau zu planen, wird halt sehr schwierig sein. So, und da habe ich aber gestern auch den Wirtschaftsminister so verstanden, dass das oder die aus dem Wirtschaftsministerium den Vertreter so verstanden, dass er offen ist für den Gedanken, generell solche Dinge, die in seiner Verantwortlichkeit stehen, auch jetzt in Zukunft ein bisschen offener zu gestalten, oder?
Definitiv. Also ich habe da mitgenommen, es soll weniger aus Berlin vorgegeben werden, mehr ermöglicht werden und mehr lokale Entscheidungen getroffen werden. Und wenn dazu dann jetzt noch die richtige Ausgestaltung des Rechtsrahmens kommt, dass es auch wirklich möglich ist, ja, dass es nicht nur theoretisch möglich ist, ja, und das ist ja momentan leider mit dem 71K und so weiter, ist es halt eine theoretische Möglichkeit, ja. Das ist, das ist nicht um, sag mal so, da wir sollen, auf der einen Seite sollen wir Investitionspläne machen auf Basis bestehenden Rechts, ja. Im bestehenden Recht können wir aber unsere Kosten für die Herstellung der H2-Radios überhaupt nicht regulatorisch ansetzen. Das ist so ein bisschen wie, da hinten steht ein Auto, das ist nicht vollgetankt, fahren Sie mal damit so weit, wie Sie können, ja. Theoretisch steht da ein Auto, ja, aber es fehlen halt einfach die zentralen wichtigen Punkte an der Stelle und dementsprechend.
Also man müsste laut deiner Aussage jetzt die Regulierung noch so verändern, dass man die Kosten für eine Umrüstung eines Gasnetzes zu einem Wasserstoffnetz, die es ja schon gibt, wo man ehrlich sein muss, dass diese Kosten auch tatsächlich anerkannt werden können, dass ich die in die Investitionen mit reinrechnen darf.
Auf jeden Fall.
Damit ich das als Verteilnetzbetreiber auch angehen kann, das Thema.
Das ist auch so eine Sache. Ich meine, wir sind als Verteilnetzbetreiber jetzt ja auch ein bisschen anders aufgestellt als jemand, der ein Kernnetz baut, wo auch viel Neubau dabei ist. Wir haben selten Parallelleitungen. Wir haben einzelne Leitungen, ja, und wir müssen die im laufenden Betrieb ertüchtigen. Das heißt, die Investitionen in die H2 Readiness, die Investitionen in diese H2-Infrastruktur der Zukunft laufen, während sie eben keine H2-Infrastruktur ist, sondern während sie die Erdgasinfrastruktur ist. Das heißt, es geht hier darum, ein Bestandsasset, ja, etwas aufzuwerten, ja, und zwar mit Kosten, die volkswirtschaftlich wirklich überschaubar sind, wenn man ehrlich ist. Also der DVGW hat es berechnet, ist auf jeden Fall unter 10 Milliarden Euro Gesamtkosten für Deutschland. Ja, ich glaube, es war sogar ein gutes Stück drunter. Und das ist halt ungefähr ein Jahr EEG-Einspeisevergütung, wenn wir ehrlich sind. Ne?
Ein halbes im Moment, ja.
Also
diese 10 Milliarden gelten, glaube ich, dann für den bis zum Ende, Gesamtabschluss.
Genau, das sind die Mehrkosten gegenüber der regulären Ertüchtigung, wenn man hier H2-Ready das herstellen möchte. Ja. Und dabei gilt natürlich auch, je früher ich damit anfange, desto billiger ist es, weil wir ja Regelinvestitionen haben. Ist ja nicht so, dass wir das Gas ist da rumliegt und wir nichts tun, sondern wir warten das ja auch und so weiter. Da werden regelmäßig auch Teile ausgetauscht. Und wenn wir so je früher wir anfangen, desto billiger ist es für die Volkswirtschaft. Dementsprechend ist auch wichtig, das jetzt bald zu tun. Und an der Stelle muss man auch Folgendes sagen. Da geht es nicht nur darum, ach ja, das ist irgendwann das Wasserstoffnetz vielleicht oder sowas. Da geht es ganz konkret auch darum, dass wir uns Handlungsfreiräume schaffen für die Zukunft. Weil wir müssen schauen, dass wir bei der Erreichen der Klimaneutralität ein bisschen von dieser Betrachtungsweise, die wir in den letzten Jahren oft hatten, da hat dann immer irgendjemand eine Studie gemacht und irgendein Modell gemacht, ja. Wie funktionieren so Modelle? Man kennt's ja, man hat gewisse Annahmen und darauf lässt man eine Optimierung fahren, wie es am einfachsten ist, die Klimaneutralität zu erreichen, ja. Das ist Annahme 1, 2, 3, 4, 5. Und unter diesen Bedingungen ist Folgendes der richtige Pfad dorthin. So, also funktioniert aber die Realität nicht. Ich sage immer, wenn jemand eine Studie gemacht hätte, wie lange es dauert, den Berliner Flughafen zu bauen, dann käme nicht das raus, was in der Realität rausgekommen ist. Und genauso wird es mit der Klimaneutralität in Deutschland auch sein. Wir werden 25 bis 40% der Sachen, die wir uns vornehmen, einfach nicht hinkriegen. Das wird einfach nicht, da werden einfach Sachen schief gehen. Das ist so. Da haben wir uns vorgenommen, viele Wärmepumpen einzubauen. Oh, merkt man gerade, funktioniert nicht so gut, nicht so viele, wie wir wollen. Funktioniert schon, aber halt nicht so schnell, wie wir wollen. Ne? Genau solche Sachen werden weiterhin passieren. Das ist immer so, das ist Stuttgart 21, so wo auch immer das ist. Ja, jedes Großprojekt hat irgendwelche Heavy Tails hinten, wo Sachen nicht sauber funktionieren. Dementsprechend müssen wir Resilienz da reinbringen. Wenn wir sagen, wir wollen die Klimaneutralität erreichen, müssen wir die Chancen und die Wege dorthin erhöhen. Und Infrastruktur braucht Zeit. Und eine Sache, die wir uns schaffen können, jetzt ist der Verein zu sagen, wir tüchtigen jetzt die Netze, dass sie hardware ready sind. Das heißt nicht, dass sie sie schon umgestellt haben, aber das heißt, dass sie sie umstellen können. Das heißt, die Komponenten können das. Und wenn wir dann merken, wäre ganz gut, wenn wir das jetzt umstellen würden, weil sonst klappt das mit der Klimaneutralität rechtzeitig nicht mehr. Wir können über das Gas, das ist ja schnell, ist ein relativ großer Hebel, können schnell viele Kunden umstellen, verglichen mit, wir sanieren alle Häuser. Ja, ich meine, Effizienz, super, ja, wichtig, aber wichtig.
Haben wir in der Form auch schon etwa gemacht, ne, mit Elgas, Hagas Umstellung. Ist ein riesengroßes, großes Projekt, aber ist handelbar.
Auch Stadtgas, Erdgas, ja, das ist, also, das ist absolut, da hat die Branche, hat da Erfahrung drin, aber wir können es jetzt vorbereiten, dass wir diese Chance haben, es auch überhaupt zu tun. Weil wenn wir irgendwann merken, oh Gott, wir würden das brauchen, dann haben wir uns nicht darum gekümmert. Ja, dann dauert das nochmal deutlich länger. Ja, und dann wird es mit der Klimaneutralität noch deutlich später. Mhm. Und dementsprechend, das ist ein Faktor, wo wir für volkswirtschaftlich vergleichsweise wenig Geld, ja, uns einen Handlungsfreiraum schaffen, ja, wo wir Resilienz schaffen, wo wir sagen, okay, wir tüchtigen das Netz jetzt. Das heißt nicht, dass es überall umgestellt wird, ja, aber es ist die Möglichkeit da, es zu tun. Und wenn wir diese Möglichkeit dann irgendwann merken, dass wir sie ziehen wollen, dann ziehen wir sie und dann haben wir den Weg dorthin. Also je mehr Wege zum Ziel wir haben, je mehr Wege wir uns offen halten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, auf das Ziel erreichen. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Und das ist eine wirklich, aus meiner Sicht, sehr, sehr gute Investition, die wir hier zur Erreichung der Klimaneutralität machen können. Wir müssen ein bisschen das De-Risking, ja, an der Stelle, ja.
Wie geht es weiter jetzt mit H2 vor Ort? Wir haben 520 Verteilnetzbetreiber, glaube ich, die mittlerweile mitmachen in der Planung.
Genau, andersrum.
252. Genau. Also Hälfte leider ungefähr. Die mitmachen gerade, das heißt, es ist auch noch Luft nach oben. Wer jetzt als Verteilnetzbetreiber das zum ersten Mal hört und sich dieses Jahr überlegt, der kann auch jederzeit einsteigen in den Prozess. Ne?
GTP, Planung, also wie sieht's jetzt aus? Wir haben vor 3 Jahren gesagt, als Branche, Mensch, mit der Planung, oder schon davor, wir müssen jetzt mit der Planung beginnen. Weil wir können nicht darauf warten, bis irgendwann mal eine Gesetzesvorgabe kommt, dann dauert das alles viel zu lang. Wir haben ja was gesagt, der Zug verlässt den Bahnhof und es ist dann an der Politik, die Weichen zu stellen, ja, wo er hinfährt. Jetzt sind wir an so einem Punkt, wo die Weichen langsam gestellt werden. An der Stelle kommt jetzt aus der Europäischen Union eben hier das Gaspaket mit den Planungsvorgaben aus der Gasbinnenmarktrichtlinie Artikel 56, 57, die jetzt dann auch in nationales Recht umgesetzt werden. Da kommt eine Planungsverpflichtung auf uns Verteilnetzbetreiber zu. Aber für 80% der Netzlängen haben wir schon gewisse Planungsroutine jetzt. Ja. Jeder, der es noch nicht hat, wir empfehlen natürlich jedes Jahr jedem, hey, mach da mal mit. Ja. Und sobald eine gesetzliche Vorgabe zur Planung vorliegt, ja, werden wir auch schauen, dass wir den GTP entsprechend weiterentwickeln, dass er natürlich als Unterstützer dient, diese Vorgaben zu erfüllen.
Okay, aber es kann jederzeit einsteigen, ja, in den Prozess.
Das ist kein verpflichtender Prozess gegenwärtig noch, also weil es kommt jetzt der verpflichtende Prozess aus der EU, ja, aber jeder kann sich jederzeit damit beschäftigen. Auf der Homepage sind die Planungshandbücher runterladbar. Man kann sich damit super auseinandersetzen. Wir empfehlen jedem auch mal nicht warten auf den nächsten Planungszyklus, der ja immer bei uns so im Februar, März beginnt, sondern einfach mal loslegen jetzt, ja, weil ja klar kommt der nächste Planungszyklus irgendwann, ja, und oder es geht dann irgendwann in diesen gesetzlich geregelten Prozess über, ja. Aber damit beschäftigen, wenn man es noch nicht getan hat, ist es schon geschehen. Das zweitbeste ist morgen, ja.
Der gesetzliche Prozess. Und wir versuchen auch, oder ihr versucht auch, ja, den möglichst deckungsgleich zu schaffen. Ne? Also jemand, der jetzt in den GTP einsteigt, der kann eine berechtigte Hoffnung haben, dass er damit schon geübt hat. Für den gesetzlichen Prozess, der dann kommt. Ne? Also versprechen kann man es, glaube ich, nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das sehr ähnlich aussieht, oder?
Ich sag mal so, die Branche hat sich Gedanken gemacht, wie ein Planungsprozess aussehen könnte. Ja, wir haben jetzt ein Tool, das deckt 80% der Verteilnetze ab, wo wir, mit dem wir planen. es ist natürlich im Interesse aller, sowohl der Verteilnetzbetreiber als auch, denke ich, des Gesetzgebers, dass hier alles möglichst anschlussfähig ist. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand sitzt und sagt, nee, wir machen das aus Fleiß anders, ja, sondern das soll ja funktionieren.
Das sagst du jetzt.
Ja, ja,
aber ja, es ist ein Plädoyer dafür, die Arbeit anzunehmen, die wir da gemacht haben als GTP. Ich glaube es auch, dass es im Normalfall immer im Wesentlichen übernommen wird. Ich glaube nach meiner Erfahrung nicht, dass zu 100% die Dinge übernommen werden, wie die Branche vorarbeitet. Dafür sind wir jetzt auch beide schon zu lange dabei. Aber wenn man ein paar Dinge verwenden kann von da aus, dann sind wir ja, glaube ich, schon glücklich. Ja? Florian, ich würde gerne auf die Zielgerade kommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Die stelle ich dir natürlich auch gerne. Du kannst sie fachlich beantworten, du kannst sie aber auch persönlich beantworten, ausdrücklich in jedes Thema, was du willst. Wenn du auf die nächsten 12 Monate guckst, auf welche Frage hättest du gerne eine glasklare Antwort?
Ich glaube, da sind wir bei dem, was wir gerade besprochen haben. Die Umsetzung der Planungsverantwortung hier bei den Verteilnetzbetreibern. Also dass wir wirklich das richtig Wichtige ist, dass wir an der Stelle jetzt schauen, wie kriegen wir dieses Thema mal gesetzlich verankert und wie kriegen wir hier das Thema auch netzebenenübergreifend, FMB und VMB sauber verheiratet. Ich glaube, dann sind wir einen guten Schritt weiter, weil das ist es, da arbeiten wir aus H2 vor Ort jetzt seit 5 Jahren drauf hin und wir arbeiten jetzt seit 5 Jahren an der Transformation und ich finde, es ist Zeit, dass wir mal damit anfangen wirklich, dass wir ins Tun kommen. Planen ist wichtig, ja, aber wir müssen jetzt enabled werden, dass wir auch tun können. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir eine Regelung finden, wie wir Kosten für H2 Readiness anerkannt kriegen. Derartige Geschichten. Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Und zwar hätte ich darauf gerne eine Antwort, die uns auch glücklich macht an der Stelle und die uns enabled. Ja, und nicht eine Antwort, die sagt so, ja, also theoretisch könnten sie ja Folgendes tun, wo dann alle sagen, ja, aber praktisch ist das irgendwie nichts, was ich durch meinen Aufsichtsrat kriege. Ja.
Also eine positive Antwort.
Ja.
Ich glaube, die nächsten 12 Monate werden sehr wichtig in der Frage. Ich finde das sehr spannend. Ich hatte gestern den Eindruck, es geht tatsächlich voran, also auch mit H2 vor Ort. Die Arbeit zahlt sich aus. Insbesondere deine Arbeit. Ich freue mich sehr, dass du mit mir da heute darüber gesprochen hast im Podcast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns ja hoffentlich noch oft zu diesem Thema.
Davon gehe ich ganz schwer aus. Vielen herzlichen Dank.
Das war Glasklar, der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.